Ich habe heute einen Apparat an meinem Herzen. Der Arzt hatte mich bestellt und dann sagte er, bei Ihnen müssen wir eine 24-Stunden-Probe machen. Und jetzt hoffe ich, dass Sie nicht meinen, ich bin ein Sheriff, weil ich hier den Apparat so an der Seite hängen habe. Mein Herz macht mir Sorgen. Aber wir sind dem Herrn sehr dankbar für alles, was er tut. Und ich habe viele Grüße abzugeben von all den Lieben, die ich in den letzten Tagen getroffen habe. Hausversammlungen sind auch sehr schön, richtig schön. In Wien haben wir auch wieder etwas Schönes erlebt nach vielen Jahren. Als wir unten in Kitzsee waren, kam ein Anruf. Es waren einige Schwestern, die hatten uns vor vielleicht 12 Jahren in Wien gehört und haben so lange Zeit nötig gehabt, um zu begreifen, dass auch sie biblisch getauft werden müssen. Aber spät ist ja noch nicht zu spät. Und so haben wir auch dort eine kleine Stunde gehabt und Vorbereitungen getroffen. Und noch eine Hilfe konnte ihnen zuteil werden, als ich sagte, wir wollen noch beten. Da rennt die eine Schwester raus und holt ein paar Kopftücher. Als sie hörte, wir wollen beten, holte sie die Kopftücher. Und ihr wisst, ich bin nicht immer feinfühlig, nicht immer diplomatisch. Aber dann sagte ich, gut, dann warten wir noch mit dem Gebet, setzt euch noch in Ruhe. Ich möchte erst mal aus der Heiligen Schrift lesen, ehe ihr eure Kopftücher auftut. Ich sage, dafür ist immer noch Zeit, nachdem ich die Schrift gelesen habe. Und ich muss jetzt selber lachen, weil das so spontan kam. Ich habe dann aus 1. Korinther 11 gelesen und als ich den ersten Teil las, dann hat die eine Schwester gesagt, siehst du? Und die war so die Triebkraft in dieser Sache. In den ersten Versen steht ja, dass es einer Frau nicht gut ansteht, wenn sie mit unbedecktem Haupt betet oder weissagt und sie entehrt ihr Haupt dadurch. Und um der Engel willen, und immer wieder sagte sie zu der einen, die ihr so nahe stand, die das wohl nicht ganz kapiert hatte, mit dem Kopftuch, siehst du. Und ich sagte, ja, wir werden gleich gemeinsam sehen. Und dann habe ich Vers 13, 14 und 15 gelesen. Und dann springt die andere auf, der sie gesagt hatte, siehst du's? Und dann sagte sie, ja, jetzt sehe ich's. Und sagt, Gott sei Dank, dass wir kein Kopftuch mehr brauchen. Und das war ein ganz herrliches Erlebnis. Ohne ein Wort der Erklärung. Nicht einen Satz brauchte ich zu sagen. Ich habe kaum geschafft, zu Ende zu lesen. Da sprach dann die andere Schwester. So dürfen auch Schwestern in einer Versammlung sprechen, wenn es wohl tut, wenn es gut tut. Doch ich habe mich selber darüber gefreut, denn wenn man noch so schieben muss und Nachhilfeunterricht erteilen, dann kommt nie so eine schöne Geburt zustande. Wenn aber der Geist Gottes wirkt und überführt und offenbart, dann ist es einfach da. Und dann stimmt es auch mit dem Worte Gottes überein. Dann am Montagabend war ich noch in der Schweiz. Dort hatten wir in Kreuzlingen eine schöne Versammlung, eine Zeugnisversammlung. Und es tut mal richtig gut zu hören, wenn eine ganze Anzahl Brüder, diesmal waren es leider nur Brüder, die Zeugnis abgelegt haben, wie groß ihnen Gottes Wort geworden ist. Und das hat mir neuen Mut gegeben, bestätigt, dass Gottes Wort in der Tat ausrichtet, wozu es gesandt wurde. Das Schöne an der Endzeitbotschaft ist ja das, dass bei uns die Sache ja nicht, um es deutlich zu sagen, auf irgendeine Richtung setzt, sondern ausgewogen die Verkündigung des gesamten Heilsratschlusses Gottes beinhaltet. Und wir haben den Wert, den unschätzbaren Wert des ewig bleibenden Wortes Gottes erkannt. Von Gefühlen können viele berichten, von Segnungen sicherlich auch, von Heilungen und von manchen Dingen können sehr viele berichten. Da mögen wir ganz am Ende rangieren. Könnte es sein, dass wir da so das Rücklicht bilden. Aber wenn es auf die Hauptsache kommt, auf das Wort, dann wird die Sache sich wenden. Dann werden die Letzten die Ersten sein. Und dafür sind wir unserem Gott sehr dankbar. Ja, es wurde mir wirklich groß. Auch ein Missverständnis haben wir ausräumen können. Man kann im Leben nicht vorsichtig genug sein mit der Formulierung von Worten. Da hatte ich eine Schwester, die mir verschiedene Dinge sagte, dann wohl, ich kann mich nicht daran erinnern, aber sie sagte es und dann wird es ja stimmen, ich hatte ihr nur gesagt, diese Dinge werden dich zugrunde richten, wollte aber damit andeuten, wenn sie sich länger damit plagt, beschäftigt und so weiter sich runterdrücken lässt, dass sie diese Dinge zugrunde richten werden. Und jetzt nach 2 Jahren fragt sie mich und sagt, hast du wirklich gemeint, dass ich zugrunde gehen werde? Und dann dachte ich bei mir selber, Schwester, das habe ich doch gar nicht gesagt, geschweige gemeint. Und habe das ganz kurz erklärt. Dann kamen ihr die Tränen. Dann sagte sie, wie kann man nur so missverstehen? Ja, ich sage, Schwester, überlege doch, was du vorher gesagt hast. Es war doch nur eine Antwort, die ich gegeben habe. Und so hat auch Gott dort helfen können und die Freude war groß. Man muss in allem sehr darauf achten, dass der Feind nicht dahinter hakt. Er wird's gerade bei uns, die wir es ernst meinen, die wir vor Gott bestehen möchten, gerade da wird er alles dran setzen, um irgendwo hinterhaken zu können, mit der einen Absicht, Schaden zuzufügen. Aber wer aus Gott ist, der kennt wohl die Schrift, in der geschrieben steht, vom Satan seine Gedanken sind uns bekannt. Gott hat Gedanken der Liebe und des Friedens. Und der Teufel hat genau die gegenteiligen Gedanken. Er muss ja der Gegenspieler sein. Und so hoffen wir nur, dass wir mit dem, was wir sagen oder denken, oft sind Umstände an dem schuld, was man sagt. Wer aber die Begleitumstände nicht kennt, dem wird es schwer fallen, gewisse Dinge einzuordnen. Ich möchte das vielleicht hier zur Klärung sagen. Ich habe am Jahresende an dieser Stätte allen von Herzen gedankt. Ich habe nach dem jungen Mann, der spielt, Ausschau gehalten und habe ihn nicht gesehen. Und nachdem die ganze Zeit vorbeigegangen ist, sah ich ihn dort mit einigen Jugendlichen zur Tür hereinkommen und sich dort mit ihnen setzen. In dem Moment habe ich dann auch ihm gedankt, dass er vorher mit einigen Jugendlichen fortgefahren war und gar nicht im Saal war, konnte ich nicht wissen. Ich habe ihn gesucht. Es gibt Dinge, die man erst dann einordnen kann, wenn man den ganzen Tatbestand weiß. Und ich möchte mich da ganz herzlich entschuldigen, aber ich habe das nicht ändern können. Das war ein Tatbestand, der mir durch Umstände aufgezwungen wurde und ich kann es bis heute nicht ändern. Aber das möchte ich sagen, ob in seiner Gegenwart oder außer seiner Gegenwart. Ich glaube, dass wir alle Gott von Herzen dankbar sind für solche Talente und besonders für junge Menschen, die doch anderen Interessen nachgehen könnten, die es so ihr Leben und ihre Talente dem Herrn zur Verfügung stellen. Wir wollen dankbar für sie sein. Und ich glaube, es wird uns allen gut tun, wenn wir es ihnen auch mal sagen. Ein gutes Wort zur rechten Zeit kostet nichts, aber kann sehr viel einbringen, kann sehr viel bewirken, kann Wunder bewirken. Und so wollen wir wirklich dankbar sein für alles, für jeden Dienst. Ich sage es nur, damit keiner weiterhin beschwert ist, dass keiner mit unnötigen Gedanken sich befassen oder belasten muss, dass in keinem Herzen auch nur das Geringste aufkommt. Dafür ist kein Platz, keine Zeit, dafür besteht absolut keine Notwendigkeit. Das Wort, das wir schon gehört haben, ist ein herrliches Wort. Zuerst ist eine Frage, von wo wird Hilfe mir kommen? Und dann die Antwort, meine Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde geschaffen. Wie oft können auch wir fragen, von wo wird Hilfe uns kommen? Auch unsere Antwort lautet, meine Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde geschaffen hat. Er wird deinen Fuß nicht wanken lassen, nicht schlummert dein Hüter, nein, nicht schlummert und nicht schläft der Hüter Israels. Er wacht nicht nur über Israel, er wacht über seine bluterkaufte Schar. Er ist derselbe. Der Gott Israels ist unser Gott und der Erlöser ist unser Erlöser. Es gibt nur einen Herrn und er ist Gott. In 122 steht, ich freute mich, als man mir sagte, wir wollen pilgern zum Hause des Herrn. So stehen denn nun unsere Füße in deinen Toren Jerusalems. Jerusalem, du wieder erbaute als eine Stadt, die fest in sich geschlossen. Wohin die Stämme hinaufziehen, die Stämme des Herrn, nach der für Israel gültigen Weisung, dort den Namen des Herrn zu preisen. Denn dort waren einst aufgestellt die Stühle zum Gericht, die Stühle des Hauses Davids. Bringet Jerusalem dar den Friedensgruß, heilt denen, die dich lieben. Friede herrsche in deinen Mauern, sichere Ruhe in deinen Palästen. Man könnte weiterlesen. Ich habe heute ein wenig im Korintherbrief gelesen, habe das mal in der Luther-Übersetzung getan, um meine Augen zu schonen. Auch die werden nicht jünger und nicht besser. Und da heißt es hier so wunderbar, in Kapitel 2, das möchte ich vielleicht als Bibelstudium nehmen heute Abend, als Bibelbetrachtung. Und ich habe vor euch eine Falle zu stellen, aber im guten Sinn, nicht im schlechten. Nur zu sehen, ob wir das auch schon mal so gesehen haben, wie es mir heute in der Heiligen Schrift aufgefallen ist. 1. Korinther, Kapitel 2, hier steht ja gleich von Vers 1, auch ich, liebe Brüder, als ich zu euch kam, kam ich nicht mit hohen Worten und hoher Weisheit, euch das Geheimnis Gottes zu verkündigen, denn ich hielt es für richtig, unter euch nichts zu wissen, als allein Jesus Christus, den Gekreuzigten. Vielleicht lesen wir weiter von Vers 6. Wovon wir aber reden, das ist dennoch Weisheit bei den Vollkommenen, nicht eine Weisheit dieser Welt, auch nicht der Herrscher dieser Welt, die vergehen, sondern wir reden von der Weisheit Gottes, die im Geheimnis verborgen ist, die Gott vorherbestimmt hat, vor aller Zeit zu unserer Herrlichkeit, die keiner von den Machthabern dieser Welt erkannt hat, denn wenn sie die erkannt hätten, so hätten sie den Herrn der Herrlichkeit nicht gekreuzigt, sondern es ist gekommen, wie geschrieben steht, was kein Auge gesehen hat und kein Ohr gehört hat und in keines Menschen Herz gekommen ist, was Gott bereitet hat denen, die ihn lieben. Hier bleibe ich jetzt stehen. Und hier kommt meine Frage. Worauf bezieht sich dieser Vers? Vers 9. Was kein Auge gesehen hat und kein Ohr gehört hat und was in keines Menschen Herz gekommen ist, was Gott denen bereitet hat, die ihn lieben. Worauf bezieht sich dieser Vers? Wärt ihr alle damit einverstanden, dass er sich auf die Herrlichkeit bezieht, droben, auf die wir ja alle warten? Seid ihr damit einverstanden? Sagt das nicht so laut. Überlegt, wie ihr laut Ja sagt. Denn ich hatte ja angekündigt, dass ich euch reinlegen will. Nein, das will ich nicht. Aber mir fiel heute etwas auf, das gehört auch dazu, dass Gott uns etwas bereitet hat, das über alles hinausgehen wird, woran wir denken, was wir ergründen können, das wissen wir, denn das ist ja kein Geheimnis. Aber immer, wenn im Neuen Testament die Formulierung gefunden wird, wie geschrieben steht, dann muss man dem Punkt nachgehen, wo das, was man liest, tatsächlich geschrieben steht. Ich lese es noch einmal. Sondern es ist gekommen, wie geschrieben steht, was kein Auge gesehen hat und kein Ohr gehört hat und in keines Menschenherz gekommen ist. Ich habe dazu dann doch Jesaja 64 Vers 3 aufgeschlagen. Und hier scheint uns gezeigt zu werden, oder der Schlüssel gegeben zu werden für das, was Gott denen, die ihn lieben, bereitet hat. Er hat ja gesagt, wer mich liebt, den werde ich lieben und dem werde ich mich offenbaren. Ich muss zugeben, dass es hier in der Luther-Übersetzung vielleicht ein bisschen deutlicher ist, was die Formulierung betrifft. Ich lese Vers 3. Und dass man von alters her nicht vernommen hat, kein Ohr hat gehört, kein Auge hat gesehen, einen Gott außer dir. Soll ich noch einmal lesen? Kein Ohr hat gehört, kein Auge hat gesehen, einen Gott außer dir, der so wohl tut denen, die auf ihn harren. Hier ist also nicht von Paradies oder Schönheiten oder Herrlichkeiten die Rede, sondern von Gott. Kein Ohr hat gehört, kein Auge hat gesehen, einen Gott außer dir. Ist uns nicht groß geworden, dass wir nur an einen Gott glauben? An den einen wahren, lebendigen Gott? Den Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs? Kein Auge hat je gehört, wohl gesehen und kein Ohr je gehört, dass es einen Gott außer dir gibt, der so wohl tut denen, die auf ihn harren. Kommen wir zurück. Ich habe ja gesagt, hier steht die Formulierung in 1. Korinther 2, 9, sondern es ist gekommen. Nicht erst wird kommen, es ist gekommen, wie geschrieben steht. Wer hat die Menge gerade gesagt, um es dort zu lesen? Nicht es wird kommen, es ist gekommen. Welcher Vers war es noch? Vers 9, jawohl. 1. Korinther 2, Vers 9.
Vielmehr, wie geschrieben steht, was kein Auge gesehen und kein Ohr gehört hat und wovon keines Menschenherz eine Ahnung gehabt hat. Nämlich das, was Gott denen bereitet hat, die ihn lieben.
Amen, Amen. Denen bereitet hat, die ihn lieben. Jetzt lese ich weiter, was er bereitet hat. Steht direkt in Vers 10 mit Bezug auf Vers 9 und 8 und so weiter. Uns aber hat es Gott offenbart durch seinen Geist. Denn der Geist erforscht alle Dinge, auch die Tiefen der Gottheit. Denn welcher Mensch weiß, was im Menschen ist, als allein der Geist des Menschen, der in ihm ist, so weiß auch niemand, was in Gott ist, als allein der Geist Gottes. Merkt ihr, worum es geht? Uns ist es durch seinen Geist geoffenbart. Der Geist erforscht alle Dinge, selbst die Tiefen der Gottheit. So weiß auch niemand, was in Gott ist, als allein der Geist Gottes. Wir aber haben nicht empfangen den Geist der Welt, sondern den Geist aus Gott, dass wir wissen können, was uns von Gott geschenkt ist. Und davon reden wir auch, nicht mit Worten, wie sie menschliche Weisheit lehren kann, sondern mit Worten, die der Geist lehrt, und deuten geistliche Dinge für geistliche Menschen. Hier geht es darum, dass der Geist Gottes uns die Gottheit offenbart, uns hineinführt, und was niemand gesehen, wovon niemand gehört hat, wovon kein Mensch Ahnung haben kann. Wenn ein Mensch Gott erkennen könnte, dann brauchten wir die Offenbarung Jesu Christi. Überhaupt nicht. Aber Tatsache ist, dass niemand sagen kann, Jesus ist der Herr, als nur durch den Heiligen Geist. Und durch Gnade und aus Gnaden können wir sehen, in welch einem Zusammenhang das hier steht. Man muss immer beim Thema bleiben. In Vers 1 haben wir gelesen, nicht mit hohen Worten und hoher Weisheit euch das Geheimnis Gottes zu verkündigen. Ihr kennt die Predigt, Bruder Brennims. Christus ist das Geheimnis Gottes geoffenbart. Den einen verborgen, den anderen geoffenbart. Hier steht's, euch das Geheimnis Gottes zu verkündigen. Dann geht's weiter, Vers 6, 7, in 7, sondern wir reden von der Weisheit Gottes, die im Geheimnis verborgen ist. Die Weisheit Gottes liegt im Geheimnis. Und Paulus schreibt dann an Timotheus in dem Fall, gründlich groß ist das Geheimnis der Gottseligkeit. Aber die Weisheit Gottes ist in dem Geheimnis verborgen. So wie Gott in Christo verborgen war und nicht natürlich in Auges gesehen werden konnte. Die Leute haben ja alle gerätselt und geraten, wer dieser wohl sei, woher er die Wunder, die im Geheimnis verborgen ist, die Gott vorher bestimmt hat, vor aller Zeit zu unserer Verherrlichung. Wir sollen mitverherrlicht werden. Wir warten auf die Verklärung unseres Leibes, auf die Verwandlung unseres Leibes. Und wir wissen, als der Herr auf dem Berge der Verklärung vor seinen Jüngern plötzlich ganz anders aussah wie vorher, nicht mehr das Angesicht, wie es vorher war, plötzlich leuchtete sein Angesicht wie die Sonne in all ihrer Kraft. Seine Kleidung war nicht mehr gewöhnliche Kleidung, sondern glänzend weiß. Sie sahen ihn verklärt. Sie sahen ihn so, wie Johannes ihn dann auf der Insel Patmos gesehen hat. Hier ist die Rede davon, nämlich von der Weisheit Gottes, die im Geheimnis verborgen ist, die Gott vorherbestimmt hat, vor aller Zeit zu unserer Herrlichkeit. Und dann in Vers 8, die keiner von den Herrschern dieser Welt erkannt hat, denn hätten sie die erkannt, so hätten sie den Herrn der Herrlichkeit nicht gekreuzigt. Hier wird das Lamm Gottes, das gekreuzigt wurde, als Herr der Herrlichkeit bezeichnet. Das ist er, das bleibt er in alle Ewigkeit. Auch wenn er seine Gottheit vorübergehend abgelegt hat, er bleibt trotzdem derselbe in alle Ewigkeiten. Auch wenn er sich zwischenzeitlich in verschiedener Weise offenbart, um jeden Bereich, der zur Erlösung gehört, wahrnehmen zu können. Irgendjemand fragte mich auf dieser Reise, Es war wohl ein Arzt aus Klagenfurt. Er fragte mich, was hat denn das Buch Ruth für eine Bedeutung in der Bibel? Meint, ich hab's gelesen, es ist ja nicht lang und weiß nicht, was ich da rausholen soll. Und ich sagte, es ist eins der gewaltigsten Bücher in der ganzen Bibel. Denn da ist die Rede von der Lösung derer, die verwandt sind, aber verschuldet sind. Und es zeugt davon, dass der, der uns erlösen wollte und sollte, in ein Verwandtschaftsverhältnis mit uns treten musste, um dann den Anspruch auf uns zu nehmen. Deshalb steht im Hebräer 2 wohlgeschrieben, so wie die Kinder an Fleisch und Blut Anteil haben, so hat er am Fleisch und Blut Anteil bekommen, ist uns gleich geworden, in ein Verwandtschaftsverhältnis mit uns eingetreten, um uns erlösen zu können. Die Menschen verstehen es nicht. Aber wenn man das dann doch mit geistlichen Augen sieht, obwohl man sich die Frage stellen könnte, was man nicht darf, warum Gott durch solche Beispiele in solcher Einfachheit seinen großen, über alle Maßen herrlichen Heilsplan kundgetan hat. Aber das ist die Art Gottes. Alles in einfachster Weise darzulegen, damit es jeder versteht. Als der Herr auf Erden war, hat er nicht hohe mathematische Beispiele gebracht. Er sprach vom Acker, vom Weizen, vom Unkraut. Er sprach von vielen Dingen, vom Fischen, von allem Möglichen. Jeder Mensch hat das verstehen können. Wir wissen, Bruder Brenhim hat das ähnlich getan, durch den Geist Gottes geleitet. Ich komme noch auf dieses zurück. Es ist mir groß geworden. Alles, was unser in der Herrlichkeit wartet, diesen Tagen haben wir irgendwo ein Lied gesungen. Offen stehen die Perlentore und noch andere Lieder, die Gassen von Gold und so weiter. Das ist alles schön und herrlich. Aber zuerst müssen wir mit der Herrlichkeit verklärt werden, von der geschrieben steht, dass unser Herr verklärt wurde. Verherrliche du mich mit der Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, ehe die Welt gegründet war. Und er sagt, auf dass auch sie verherrlicht werden. Es gehört einfach dazu. Es steht hier, so hätten sie den Herrn der Herrlichkeit nicht gekreuzigt, sondern es ist gekommen, wie geschrieben steht, was kein Auge gesehen hat und kein Ohr gehört hat und in keines Menschenherz gekommen ist, was Gott bereitet hat, denen, die ihn lieben. Was ist nun diese Spezialität? Der Herr sagte, wer mich liebt, den werde ich lieben und dem werde ich mich offenbaren. Die Welt sieht mich nicht mehr, ihr aber werdet mich sehen. Hier ist mehr als von nur einem Paradies die Rede. Hier geht's um eine Offenbarung Gottes, eine Offenbarung Jesu Christi. Ehe wir dort eingehen, müssen wir wissen, worum es hier geht. Ich lese das Wort aus dem Jesaja noch einmal, damit ihr wisst, wohin es gehört. Ich lese vielleicht noch Vers 2 und dann Vers 4 noch mit. Hier steht, wenn du Furchtbares tust, das wir nicht erwarten, und führest herab, dass die Berge vor dir zerflössen und das man von alters her nicht vernommen hat. Kein Ohr hat gehört, kein Auge hat gesehen. Einen Gott außer dir was kein Auge gesehen, kein Ohr gehört hat. Hat Gott denen bereit in Leben? Was ist das jetzt? Worum geht es denn? Um die Offenbarung Jesu Christi. Gott geoffenbart in Jesus Christus, unserem Herrn. Wer mich sieht, der sieht den Vater. Wie kannst du sagen, zeige uns den Vater? Ich wünsche das so klar in der Menge stünde, wie es hier steht. Aber Luther hatte eins, das man ihm zugute halten muss. Er hatte eine unwahrscheinliche, unvergleichbare Möglichkeit, sich auszudrücken, in Worten auszudrücken. Menge hat viel klarer geschrieben, viel längere Sätze gemacht, aber wenn es dann drauf ankam, dann ist hier eine ganz gewaltige Aussprache. Kein Ohr hat gehört, kein Auge hat gesehen, einen Gott außer dir. Und dann steht hier geschrieben, wie wir es gelesen haben, sondern es ist gekommen, wie geschrieben steht, was kein Auge gesehen. Ja, was hat denn dein Auge gesehen? Einen Gott außer dir. Es hat kein Prophet 3 gesehen. Es hat kein Apostel 3 oder 4 gesehen. Jedes Auge Gottes oder jedes von Gott gesalbte Auge hat nur einen gesehen und keinen Gott außer dir. Ja, das ist das Wort. Das ist die Heilige Schrift. Und so sind wir dankbar. Es heißt hier, sondern es ist gekommen, wie geschrieben steht. Amen. Auch mit uns ist das so gekommen, wie geschrieben steht. Halleluja, preis sei Gott. Und wir können sagen, uns hat es Gott durch den Geist geoffenbart. Meine, von der Herrlichkeit singen sie ja alle. Es sind einige Millionen in dieser Zeit. Aber wem hat der Herr sich geoffenbart? Wer hat durch den Geist dieses göttliche Geheimnis gesehen? Sondern es ist gekommen, wie geschrieben steht. Und wie geschrieben steht, haben wir ja gelesen. Dass kein Auge es je, kein Ohr je gehört und kein Auge je gesehen hat einen Gott außer dir. Jetzt gibt es ja viele, die sehen doppelt und dreifach. Und da sagt Bruder Brennim, das stimmt was mit dem Augenlicht nicht, mit der Brille nicht. Und wenn wir gesalbte Augen haben, dann sehen wir wirklich, wie die Propheten gesehen haben. Dann sehen wir und hören, wie Männer Gottes gesehen und gehört haben. Sie standen unter der direkten Leitung und Inspiration des Heiligen Geistes. Ich habe mich heute darüber gefreut. Hab gedacht, wie wunderbar. Wer sind diejenigen, die dort in die Herrlichkeit eingehen werden? Und Johannes 14 bleibt immer noch bestehen und viele andere Bibelstellen, in denen der Herr ja zugesagt hat, hinzugehen und deine Städte zu bereiten und wiederzukommen, um uns zu sich zu nehmen. Und die Beschreibung des neuen Jerusalems und das alles bleibt alles bestehen. Aber hier geht es tatsächlich um die Offenbarung aller Offenbarungen. Um das Geheimnis aller Geheimnisse. Kein Ohr hat je gehört, kein Auge je gesehen. Einen Gott außer dir, der so wohl tut denen, die auf ihn harren. Preis sei unserem Gott. Heute harren wir auf ihn. Auch unsere Augen sehen nicht 2 oder 3. Sie sehen von ganzem Herzen durch Offenbarung einen Gott, der sich im Himmel als Vater auf Erden im Sohne geoffenbart hat und in den Gläubigen durch den Heiligen Geist Wohnung genommen hat. Doch damit dürfen wir rechnen, der so wohl tut denen, die auf ihn harren. Auch wir können heute sagen, Herr, wir harren auf dich. Tu uns wohl nach deiner Gnade. Lass uns spüren, dass du uns liebst. Was ist in Vers 4? Einfach herrlich. Du begegnest denen, die Gerechtigkeit üben und auf deinen Wegen deiner gedenken. Welch ein wunderbares Wort. Kommen wir schnell noch zurück zu 1. Korinther 2. Sondern es ist gekommen, wie geschrieben steht. Wie steht's geschrieben? Wir haben's gelesen. Kein Auge hat je gesehen, kein Ohr hat je gehört von einem Gott außer dir. Das stimmt mit allem überein, was Gott selber gesagt hat. Er sagte immer wieder, einen Gott außer mir gibt es nicht. Was Menschen sagen, das ist überhaupt nicht gültig. Wir glauben dem Zeugnis Gottes. Was kein Auge gesehen hat und kein Ohr gehört hat und in keines Menschenherz gekommen ist, was Gott denen bereitet hat, die ihn lieben. Ich sage es noch einmal, die ganze himmlische Herrlichkeit ist uns bereitet. Aber Gott hat seinem Volke auch diese Offenbarung Jesu Christi bereitet, dass uns durch den Geist geoffenbart, wie wir in Vers 10 geschrieben steht, direkt im Anschluss, uns aber hat es Gott offenbart durch seinen Geist. Denn der Geist erforscht alle Dinge, auch die Tiefen der Gottheit. Hier steht nicht, und der Geist erforscht alle Dinge, auch die Weite und Breite des Paradieses oder der himmlischen Herrlichkeit, sondern der Geist erforscht alle Dinge, auch die Tiefen der Gottheit. Ich sage es euch von ganzem Herzen. Das unterscheidet uns von allen anderen. Von allen anderen. Dass uns dieses göttliche Geheimnis durch Offenbarung zuteil geworden ist. Mit dem Verstande können wir es nicht erklären. Aber es muss ja auch nicht sein. Gibt es irgendwo ein Gebot, dass wir Gott mit dem Verstande erklären sollen? Nein. Wie geschrieben steht, und aller Himmel, Himmel, können dich nicht fassen, o Gott. Wer sind wir, dass wir ihn fassen können? Nur der 7. Vers ist einfach so kostbar. Wir reden von der Weisheit Gottes, die im Geheimnis verborgen ist. Merkt ihr, worum es geht? Man muss beim Thema bleiben, im Zusammenhang lesen und sehen, was da ausgesagt wird. Wir reden von der Weisheit Gottes. Die Weisheit Gottes ist Torheit in den Augen der Menschen. Und die Torheit Gottes ist weiser als die Weisheit der Menschen. Gott braucht niemanden, der ihn belehrt. Er redet für sich selbst. Und hier steht, wir reden von der Weisheit Gottes, die im Geheimnis verborgen ist, die Gott vorher bestimmt hat, vor aller Zeit zu unserer Verherrlichung. Ich sage es euch, wie es ist. Die Verherrlichung und speziell auf unsere jetzige Zeit bezogen. Wir wissen, dass wir kein Recht haben, Maßstäbe anzulegen. Gott wird ja in jeder Zeit nach dem geistlichen Stand, der damals existierte, die Leute beurteilen. Man wird aus den Tagen Luthers ja nicht verlangen, dass sie haben glauben sollen, was heute geglaubt wird. Denn damals ist es ja gar nicht gepredigt worden und war auch nicht geoffenbart. Von uns in diesen letzten Tagen wird ja mehr gefordert werden als von ihnen damals. Und jetzt kommt es darauf an, diese Offenbarung Gottes, die ja so verborgen ist, wie er geschrieben steht, wir reden von der Weisheit Gottes, die im Geheimnis verborgen ist. Ich könnte zum Kolosser gehen und überall aufschreiben, aufschlagen. Und da schreibt Paulus von diesem Geheimnis, Und er sagt, das Geheimnis ist Christus. Christus, das Geheimnis Gottes, geoffenbart. Wie schön, dass wir auch das sehen dürfen, wer einmal verherrlicht, verwandelt, aus dieser letzten, aus dem letzten Zeitabschnitt, dieser letzten Generation oder dem letzten Gemeindezeitalter zu der verklärten Schar gehören möchte, der muss sich durch den Geist Gottes in das Geheimnis hineinführen lassen, das vorher verborgen war, aber jetzt seinen heiligen Aposteln und Propheten geoffenbart wurde. Und wenn dann Menschen sagen, ja, andere wurden doch selig, ohne dass ihr jetzt da mit euren Dingen kommt. Wer kommt mit euren Dingen? Hier kommen wir nicht mit unseren Dingen. Hier kommt Gott mit der abschließenden Offenbarung Jesu Christi, unseres Herrn. Und die haben wir anzunehmen. Und in dem Moment, wo wir das im Glauben in uns aufnehmen, wird es zu einer ganz lebendigen Offenbarung. Wir brauchen es keinem zu erklären, aber für uns wird es dann eine absolute Gewissheit sein. Uns aber hat es Gott geoffenbart durch seinen Geist. Was hat er uns geoffenbart? Was vorher kein Auge gesehen hat, was kein Ohr gehört hat. Sie konnten das ja gar nicht begreifen. Merkt ihr, worum es ging? Was haben die Juden mit unserem Herrn getan? Er war ein Stein des Anstoßes. Sie haben es nicht gesehen, sie wollten es nicht hören und sagten, wir wollen nicht, dass dieser über uns herrsche. Sie konnten es nicht sehen. Wohl dem, wie es der Herr damals auch sagte, viele Propheten und Gerechte haben sich danach gesehnt, zu sehen, was ihr seht, und haben es nicht gesehen und zu hören, was ihr hört, und haben es nicht gehört. Noch schnell die letzten Verse 12 und 13. Wir aber haben nicht empfangen den Geist der Welt, sondern den Geist aus Gott, dass wir wissen können, was uns von Gott geschenkt ist. Haben wir es wissen können? Doch, weil es uns geoffenbart wurde durch den Geist. Seliges Wissen, Jesus ist mein. Wir wissen, an wen wir glauben. Wir wissen, wer er ist. Dann in Vers 13, und davon reden wir auch nicht mit Worten, wie sie menschliche Weisheit lehren kann. Ja, die kann viel lehren. Sondern mit Worten, wie der Geist lehrt, und deuten geistliche Dinge für geistliche Menschen. Andern kann es nicht gedeutet werden. Und geistlich ist nicht der, der sich geistlich dünkt. Geistlich ist der Mensch, der vom Geiste Gottes durchdrungen wurde, der den Geist der Offenbarung in sich trägt, wie Paulus gebeten hat, dass der Herr euch schenke den Geist der Offenbarung und der Erkenntnis seiner selbst. Und nur geistliche Menschen können wir diese geistlichen Dinge darlegen. Alle anderen werden sagen, ach, ich nimm dich doch nur zu Matthäus 3, dann siehst du sofort 3. Da siehst du den Sohn, wie er von Johannes getauft wird. Da siehst du den Geist, wie er als Taube herabschwebt. Da hörst du die Stimme vom Himmel, wie sie mächtig heruntertönt. Und dann fragen sie noch, kannst du nicht bis 3 zählen? Doch, ich ja. Es ist nur die Frage, ob die, die bis 3 zählen können, dann auch bis 1 zählen können. Das ist die große Frage. Denn 1 ist immer der Ausgangspunkt. Dann erst kommt alles andere. Gott ist vieles. Er ist Schöpfer, Er ist Erhalter, er ist Retter, er ist König, er ist vieles. Er kann sich offenbaren, wie er will, und er wird keinen Menschen danach fragen. Derselbe Herr Jesus, der als Lamm Gottes starb, war gleichzeitig hoher Priester, der das Opfer darbrachte. Und derselbe, der Mittler war, wurde Fürsprecher. Und so steht geschrieben, wir haben einen Fürsprecher beim Vater, nämlich Jesus, den Gerechten. Und derselbe, der Fürsprecher ist und war, erscheint dem Saulus auf dem Wege nach Damaskus in dem himmlischen Licht. Und als der zu Boden fiel und nicht wenig erstaunt war, fragt ihn, wer bist du, Herr? Und die Antwort kam, ich bin Jesus, den du verfolgst. Das sollen mir die Schriftgelehrten mal erklären. Dazu kommen sie nicht. Dazu kommen sie nicht. Brauchen auch nicht. Können bleiben, wo sie sind. Wir wollen nicht die Schriftgelehrten. Wir wollen von Gott gelehrt sein. Mit göttlicher Gnade und Weisheit hineingeführt in das Wort des Herrn. Ich sage euch, wem das zur Offenbarung geworden ist. Das hat auch ein Bruder in diesen Tagen gesagt. Er sagte, Bruder Frank, es beginnt alles mit der Offenbarung Jesu Christi. Und das stimmt. Es stimmt. Das Ganze beginnt mit der Offenbarung Jesu Christi. Und ich werde mich ihm offenbaren. Wer mein Wort hat und es hält und mich liebt und so weiter. Ja, und ich werde mich ihm offenbaren. Wem er sich offenbart, der rätselt nicht mehr, der ratet nicht mehr. Der weiß, an wen er glaubt. Teures Herz, kannst auch du sagen, mir ist es durch den Geist geoffenbart worden. Ein kostbarer Schatz, die größte und herrlichste Offenbarung, in der alle anderen Offenbarungen enthalten sind, ist die Offenbarung Gottes in Jesus Christus, unserem Herrn. Die Offenbarung des Vaters im Sohne. Und dafür sind wir unserem Herrn von Herzen dankbar. Denn so sind wir in das Sohn- oder Töchterverhältnis mit Gott gebracht worden, um Söhne und Töchter Gottes zu werden, weil die Offenbarung im Sohne, im Fleische stattgefunden hat. Alles geschah, um den großen Heilsplan Gottes zu verwirklichen. Und wir dürfen ein Teil dieses herrlichen Heilsplanes sein. Gott hat vieles bereitet in der Herrlichkeit. Macht euch darüber keine Sorgen. Wir werden überrascht sein. Aber wer nicht die Offenbarung Jesu Christi hat, der wird auch überrascht sein. Es gehört dazu. Es gehört als erstes dazu. Und den Rest wird Gott aus Gnaden schenken. Amen. Amen. Lasst uns aufstehen und anbeten.
Himmlischer Vater, auch mein Herz ist bewogen, dir zu danken, dich anzubeten. Und wahrlich, kein Auge konnte von selber sehen und kein Ohr von selber hören, dass es einen Gott außer dir gibt, weil es den nicht gibt. Du bist der Einzige. Uns ist das durch den Geist geoffenbart worden. Wir danken dir von Herzen dafür. Auch dafür, dass du uns die Herrlichkeit bereitet hast. Vieles hast du denen bereitet, die dich lieben. Treuer Herr, fahre fort, an uns zu wirken. Nimm alles Störende, alles Hindernde, nimm es von mir, nimm es von uns. Herr, wir kommen vor dein heiliges Angesicht, um dich neu zu erleben, um neu mit dir verbunden zu werden, Gemeinschaft mit dir zu haben. Geliebter Herr, offenbare dich unter deinem Volke als derselbe. Wir preisen dich und wir beten dich an. In Jesu Namen. Amen. Amen.